Guten Morgen miteinander. In dieser Predigtserie, wo ich schon mit euch länger unterwegs bin, zum Thema Lebensgeschichte, fahren wir heute weiter. Vielleicht hast du dich schon gefragt, wieso heisst das einfach Lebensgeschichten oder der Titel dieser Serie, und dann schauen wir ja immer eine Lebensgeschichte an. Eigentlich richtig würde es heissen, Menschen, die Götzendienst betrieben haben. Aber weil das natürlich nicht so sexy tönt, Götzendienst, oder, das ist jetzt für uns nicht so, vielleicht ein bisschen weit weg, sagen wir einfach Lebensgeschichten. Und heute kommt Lebensgeschichte Nummer 5 dran, die handelt von einem sehr erfolgreichen, aber doch kranken Mann. Und der Fokus in seiner Geschichte ist das Thema Erfolg. Weil Erfolg kann durchaus auch so etwas wie ein Götz werden, wo uns knechtet. Lass uns schnell noch mal zurückgehen und anschauen, von was reden wir denn, wenn wir von Götzendienst reden. Und ich habe schon mal ein Zitat gezeigt. Ich zeige noch ein zweites vom Tim Keller. Der war Pfarrer in New York, in der Redeemer Church. Und er hat ein Buch geschrieben über das Thema. Und so lautet die Definition. Ich lese sie vor, weil vielleicht ist es hinten nicht ganz so gut lesbar. Die Bibel definiert Götzendienst als Verehrung aller anderen Götter außer dem einzigen wahren Schöpfer und Gott Israels. Im biblischen Sprachgebrauch meint Götzendienst, sich vor dem Gott einer anderen Religion und eines anderen Volkes zu verneigen oder ihm zu opfern. Wer das tut, bricht Gott die Treue. Aber nach der biblischen Definition liegt Götzendienst nicht nur dann vor, wenn man vor den Statuen falscher Götter niederfällt. Götzendienst kann auch im Herzen geschehen, ohne dass dies äußerlich zu erkennen ist. Dieser Zustand tritt immer dann ein, wenn etwas, das Gott geschaffen hat, im Herzen eines Menschen den Platz einnimmt, der eigentlich Gott zusteht. Und das kann eben alles sein, oder? Das haben wir schon gesehen bei diesen verschiedenen Geschichten, bei der Lea, beim Jakob, beim Abraham und so. Bei den grössten, ich sage jetzt mal Glaubenshelden, können wir beobachten, dass da permanent eine Frage ist, was nimmt der erste Platz in meinem Leben ein? Und wenn bei denen das ein Thema war, und da finde ich so tröstlich an diesen Geschichten, dann kann ich mich auch dieser Frage stellen. Heute und fragen, könnte es sein, dass irgendwie da eine Platzverschiebung stattgefunden hat? Und wenn nicht Gott den ersten Platz in meinem Herzen nimmt, sondern etwas anderes, dann betreibe ich Götzendienst und dann behaupte ich, wird das Leben extrem streng und stressig. Und über das denken wir heute noch, bei der Lebensgeschichte, wo wir über Erfolg reden. Der Erfolg ist ja übrigens etwas Wichtiges. Also ohne Erfolg können wir eigentlich gar nicht leben. Und Erfolg zu haben im Leben und etwas dafür zu tun, ist auch gar nicht falsch. Aber wenn der Erfolg ein und alles wird, dann tun wir sehr viel dafür oder müssen sehr viel dafür tun. Oder wenn ich sage, an meinem Arbeitsplatz, ich bin der erfolgreichste Mitarbeiter in der Firma, da muss ich ordentlich viel investieren, um diesen Level zu erreichen. Oder wenn ich als Student sage, ich bin an der Uni und sage, mein Ziel ist, und das ist das Ein und Alles, ich schließe das Studium mit Summa Cum Laude ab. Da ist die hohe, ich weiß auch nicht, wie sagt man dem, Leistungsausweis, oder top, oben. Dann stresst mich da brutal. Also dann muss ich sehr viel opfern. Auch eine freie Zeit, um das zu erreichen. Und so weiter und so fort. Wir haben es auch gesehen, wenn es um Beziehungsgeschichten geht, wenn ich sage, mein Partner ist mein Ein und Alles, also das ist Nummer eins in meinem Leben, dann wird es sehr stressig, auch in einer Beziehung im Miteinander. Da haben wir ja verschiedene Geschichten schon angeschaut dazu. Jetzt, unsere Geschichte, die wir heute anschauen, steht im Alten Testament, im 2. Könige Buch Kapitel 5. Vielleicht kennen Einzelne diese Geschichte. Es ist die Geschichte vom Naaman. Der Naaman war sehr ein erfolgreicher Mensch. Und ich mache es jetzt so, wir gehen jetzt Step by Step durch diese Geschichte durch. Ich werde immer Texte einblenden und dann etwas ableiten oder versuchen zu übertragen auf unser Leben. Und du kannst selber auswählen, was vielleicht für dich relevant ist, und das andere vergiss ich einfach wieder. Erster Punkt. Man kann trotz Erfolg draussen stehen. Also, man müsste ja mal fragen, was bringt mir eigentlich, wenn ich in irgendeinem Bereich im Leben sehr erfolgreich bin? Was ist das Ziel von Erfolg? Ein tiefer Ziel. Natürlich, irgendwie ein Studium super abschliessen, du bist Mitarbeiter zu werden, ein florierendes Unternehmen zu haben oder was auch immer. Das ist vielleicht so ein bisschen der äußere Punkt. Aber was ist denn der tiefe Grund, dass ich sage, Erfolg ist das Wichtigste für mich? Was würde ich sagen? Was ist denn möglicherweise der tiefe Grund, dass Erfolg sehr wichtig sein kann? Wir möchten von anderen Leuten geachtet werden. Wenn der Abschluss an der Uni nicht sofort einen Haufen Geld bringt, für was machen wir es denn? Um der Ehre willen. Dann weiss ich, ich bin jemand. Und ich werde von anderen geachtet. Ich glaube, eins oder vor allem das tiefe Ziel von Erfolg ist, ich fühle mich gut, ich werde von anderen geachtet und angenommen. Und der erfolgreiche Mann, wo wir jetzt miteinander seine Lebensgeschichte oder einen Teil von seiner Geschichte anschauen, der war brutal erfolgreich. Er hatte nur ein Problem, er war dort krank. Der Text steht im 2. Königebuch, Kapitel 5. Wir fangen an mit dem Vers 1. Dort lesen wir: Und Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, galt vor seinem Herrn als bedeutender Mann und er war angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern Sieg verliehen. Aber der Mann, ein tüchtiger Krieger, hatte Aussatz. Aussatz ist Lepra oder so eine ähnliche Krankheit. Damals eine ganz schlimme Krankheit, nicht heilbar. Und der Naaman, also der war im Königreich Aram. Aram ist in der heutigen Region von Syrien ungefähr, dort wo Damaskus ist, in diesem Gebiet. Dort war ein Königreich und er wäre heute wahrscheinlich der General von der Schweizer Armee oder irgendwie, also er ist wirklich ein profilierter Armeemitarbeiter, muss ich sagen, gewesen. Und der hat viel Erfolg schon können verbuchen, darum ist er aufgestiegen in der Karriere und eigentlich zoberst angekommen, gerade neben dem König, also der König ist für die politischen Sachen und Naaman, der hat das Heer geführt. Also damit. Sehr angesehen beim Volk. Sehr erfolgreich, aber er ist krank. Und der Aussatz damals hat dazu geführt, dass man draussen gestanden ist. Es hat ihm gar nicht genützt, der Erfolg, sondern er hat den Aussatz. Alle, die Aussatz hatten, die mussten sich distanzieren. Die haben nicht können Teil sein von der Gruppe, von der Gesellschaft, vom Miteinander. Und wenn wir das mal ein bisschen übertragen auf unser Leben, oder? Erfolgreich sein heisst noch lange nicht, dass wir dann angenommen sind und dabei sind und bei den Leuten sind und geachtet werden und so weiter, sondern es kann durchaus sein, dass wenn man sehr erfolgreich ist oder lang nach Erfolg strebt und das erreicht, dass man dann plötzlich feststellt, es bringt ja da gar nicht, wo ich damit wollte, ich stand draussen. Und wir wissen heute, Erfolg kann sehr einsam machen. Und es gibt Menschen, und wir lesen manchmal in der Zeitung von diesen Menschen, die sind extrem erfolgreich. Denk an Musiker, denk an Schauspieler oder was auch immer. Leute, die wirklich von vielen Menschen angeschaut, geachtet und die zahlen auch noch viel Geld, aber im tiefsten brutal einsam sind. Da gibt es ja grausige Geschichten. Erfolg kann sehr einsam machen. Und man muss gar nicht so weit denken. Man kann auch näher kommen, oder? Wenn ich ein erfolgreicher Mensch bin, dann gibt es andere, die plötzlich neidisch werden auf mich. Und da distanziert. Oder ich werde arrogant, weil ich denke, boah, ich habe es angebracht. Und das distanziert uns, treibt uns auseinander. Erfolg kann sehr einsam machen. Erfolg zum Zweiten ist aber auch sehr stressig oder kann sehr stressig sein. Und das ist ja ein interessantes Phänomen. Man kann eben auch von vielen Leuten in der Zeitung lesen oder vielleicht kennen wir auch solche, die sind brutal erfolgreich. Und die können nicht aufhören. Oder ich frage mich manchmal, wenn Leute schon 100 Millionen haben auf ihrem Konto und es hört nicht auf, also sie sagen, ich muss weitermachen, es ist gefährlich, oder? Sonst sinkt er wieder oder der Erfolg geht weg. Es treibt einen an, man muss immer mehr machen. Es ist extrem stressig, wenn der Erfolg so wichtig ist. Jetzt zurück zum Naaman. Man kann also sehr erfolgreich sein und darum stört irgendetwas oder in seinem Leben stört irgendetwas. Und ich würde mal mutig behaupten, auch wenn wir uns mit Erfolg auseinandersetzen, irgendetwas stört dann immer, oder? Irgendjemand, der sich abwendet oder uns dann nicht honoriert oder was auch immer. Irgendetwas stört immer. Und wir müssen nüchtern feststellen, Erfolg ist nicht etwas, das ich erreichen kann und dann ist es irgendwie Himmel auf Erde. Sondern es befriedigt eigentlich tief innen gar nicht. Darum kann man dann amigs nicht aufhören und jagt noch immer noch mehr. Es befriedigt nicht wirklich in der Seele. Oder warum nehmen sich dann extrem erfolgreiche Leben plötzlich das Leben? Weil sie irgendwie nicht mehr wollen oder nicht mehr weiter sehen. Gäbe doch keinen Grund, äußerlich so erfolgreich. Aber offensichtlich ist da nicht alles, irgendetwas hat gestört. Der Naaman ist zwar sichtbar körperlich krank, ich würde sagen, auch seine Seele ist krank. Und das ist das Problem. Seine Seele bräuchte Heilung. Und wir können mal zum ersten Punkt ein Fazit ziehen. Erfolg haben oder das Erreichen, was man dann alles gibt dafür, kann nie zur Befriedigung, zur inneren Befriedigung führen. Immer stört irgendetwas und nicht selten tun wir dann etwas, um die Störung möglichst schnell zu beseitigen, damit es wieder richtig Erfolg weitergeht. Und der Naaman, der macht das auch, aber interessant ist jetzt, woher kommt die Idee, was er dann machen könnte. Und da ist mein zweiter Punkt. An der falschen Adresse. Manchmal suchen wir dann an der falschen Adresse nach der Lösung. Wir lesen weiter im Text. Und Aram war in Streifscharen ausgezogen, das ist schon vorher gewesen, schon früher mal gewesen, und aus dem Land Israel, das Nachbarland, hatten sie ein junges Mädchen verschleppt und dieses diente vor der Frau Naamans. Also die haben eine kriegerische Tätigkeit gemacht und haben da in Israel ein junges Mädchen eingepackt, mitgenommen, versklavt. Ganz einfach. Und die ist jetzt da im Dienst, versklavt, weit weg von ihrem Zuhause. Und sie sagte zu ihrer Gebieterin, ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria ist. Dann könnte dieser ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman und berichtete seinem Herrn, also dem König, so und so hat das Mädchen gesprochen, das aus dem Land Israels kommt. Auf diese zwei Verse gehen wir am nächsten Sonntag ein, dann reden wir über das Mädchen. Und alle, die den Eindruck haben, es hat kürzlich jemand gegeben, der gesagt hat, wir sollten mal wieder über eine Frau predigen. Nächsten Sonntag kommt die Frau dran. Gut, wir fahren weiter im Text. Und der König von Aram sagte, also der Naaman ist mit dieser Information zum König von Aram gegangen, zu seinem Chef, sagte, geh, zieh hin und ich will dem König von Israel einen Brief senden. Und er ging und nahm 10 Kikar Silber mit, dazu 6000 Shekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte dem König von Israel, also er, der Naaman, brachte dem König von Israel den Brief und darin hieß es, das wurde König von Aram im König von Israel geschrieben hat, und nun, da dieser Brief an dich gelangt ist, sieh, ich habe Naaman, meinen Diener, zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Irgendetwas falsch verstanden. Irgendetwas falsch verstanden. Zuerst Reihe noch. Da tönt es ein bisschen nach irgendwie ein Geschenk, oder, wo er da mitnimmt. 10 Kikar Silber, ich habe versucht, und Gold und so weiter. Ich habe versucht herauszufinden, also die 6000 Shekel Gold wären ungefähr 70 Kilo Gold. Man rechne, also Mein erster Gedanke dabei war das arme Kamel, das da schleppen musste. Ich hätte nicht das Kamel sein wollen. Aber egal. 70 Kilo Gold, ich weiss nicht, was ein Barren wert hat heute, 40'000 Franken oder so. Man rechne, aber ich habe ja gelernt, das sollte man nie vorrechnen. Aber eine Million lange nicht. Egal. 10 Kikar Silber sind 35, also ein Kikar hat 35 Kilo, also sind 350 Kilo Silber hat er noch mitgeschleppt. Zwei arme Kamel. Und dann noch ein paar Kleider, so schöne wahrscheinlich so. Und jetzt das Interessante ist ja, was haben denn die geredet? Also der Naaman geht zum König von Israel, zum König von Aram, zu seinem Chef und sagt, das Mädchen hier, die Sklavin, hat gesagt, in Israel gibt es einen Menschen, einen Prophet oder so, der könnte mich heilen. Was hat denn der König zugelassen? Er hatte Tomaten auf die Ohren gehabt, dass er daraus schließt und sagt, aha, gut, dann schicke ich dich nach Israel, ich gebe dir einen Brief mit, dann kommst du gerade gut an beim König von Israel und ich schreibe ihm gerade den Auftrag. Und darum steht drin, er soll ihn heilen. Nicht gut. Als aber der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, der töten und lebendig machen kann, dass dieser zu mir sendet, damit ich einen Menschen von seinem Aussatz befreie? Begreift doch und seht, dass er nur einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Oh, 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 jetzt eskaliert's. Also der König von Israel stellt fest, geht nicht. Aber bleiben wir noch schnell bei dem, bevor wir weitergehen. Der Naaman und auch der König von Aram sagen, okay, beim König von Israel, dort gibt es die Lösung vom Problem. Und es ist die falsche Adresse. Man kann jetzt wer weiss, warum die auf die Idee kommen, ob es einfach damals Usus war, also normal war. Man geht auf seiner Ebene, oder? Also Amt und Würde, und auf dieser Ebene redet mir. Also der König redet nur mit dem König, der Heerführer redet nur auch mit dem König oder mindestens mit der Top-Liga, was auch immer der Grund war. Es ist die falsche Adresse. Es ist die falsche Adresse für das Problem, das der Naaman hat. Und für mich stellt sich die Frage, wenn wir anstehen oder wenn uns der Erfolg vernichtet wird, weggezogen wird oder was auch immer passiert, und das muss nicht nur Krankheit sein, das kann auch sonst irgendetwas sein, man verliert Arbeit oder was auch immer, an welcher Adresse suchen wir dann die Lösung oder Hilfe oder dass die Störung beseitigt werden kann? Suchen wir dann bei wichtigen und angesehenen Menschen? Oder suchen wir irgendwelche Heiler, die man schon gehört hat, die können heilen. Suchen wir bei wichtigen prophetisch begabten Leuten. Suchen wir bei den richtigen Kirchen. Kann ja sein. Bei begabten Leuten, die richtig beten können. So, es geht nur das. Und so weiter. Damit die Störung vom Erfolg beseitigt wird. Der König von Israel verriss Kleider, das ist ein Zeichen von total irritiert und sagt, es geht gar nicht, geht gar nicht. Der Naaman sucht an der falschen Adresse und man könnte feststellen, bei Menschen oder anderen Göttern gibt es keine gute Lösung. Bei Menschen oder anderen Göttern gibt es keine gute Lösung. Wir müssen die richtige Adresse ansteuern. Und über die reden wir ja noch. Jetzt geht die Geschichte ja weiter. In Israel, das wird offensichtlich publik, dass da der König Kleider verrissen hat oder ein riesiger gezeter Mordio ist in dem Königshaus. Und der Prophet Elisa oder Elisha, wie es jetzt hier in der Zürcher Übersetzung heisst, der gehört von dem. Und wir lesen weiter mit dem dritten Punkt. Etwas Grossartiges tun, ist dann auch keine Lösung. Aber lass uns den Text anschauen. Und Elisha, der Gottesmann, oder Elisa, könnte man auch übersetzen, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. sandte er zum König und sprach, warum hast du deine Kleider zerrissen? Ist ja sowieso blöd, oder? Also Kleider sollte man nicht verrissen. Soll er doch zu mir kommen, damit er erfährt, dass es in Israel einen Propheten gibt. Er hat sich gemeint damit. Und Naaman kam mit seinen Pferden und seinem Wagen und trat an die Tür des Hauses. Jetzt muss man sich nicht vorstellen, gell? Die Tür da aussen, er fährt hier hin. Und innen ist Elisha, sondern das ist ein bisschen, noch ein bisschen Distanz dazwischen gewesen, natürlich. Irgendwie an das Gut hin ist er gekommen, wo irgendwo dann vielleicht hinter den Büschen oder den Bäumen der Elisha sein Haus gehabt. Was immer das Elisha gehörte. Vers 10. Elisha aber sandte einen Boten zu ihm und sprach, geh und wasch dich 7-mal im Jordan, dann wird dein Leib wieder rein sein. Also das heisst, der Naaman ist angefahren, hat geläutet, oder? Und es ist nicht der Elisha rausgekommen, sondern irgendeiner von seinen Dienern. Und der hat dann gesagt, der Elisha hat gesagt, gang in Jordan runter und gang die 7-mal baden. Ich weiß nicht, wenn ich reagiert hätte in der Rolle vom Naaman, aber ich verstand es, wenn er reagiert hat. Nämlich so. Da wurde Naaman zornig, ging und sagte, sieh, ich hatte mir gesagt, er werde gewiss zu mir herauskommen, sich zu mir stellen, der Großprophet, und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen, dann seine Hand über der Stelle bewegen und so den Aussatz befreien. Sind nicht der Abana und der Parpar die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Oder als alle Wasser Israels? Kann ich mich nicht in denen waschen und rein werden und nicht in diesen Brühe da? Das ist ja nicht. Und er wandte sich um und ging im Zorn. Der Naaman hat gedacht, oder sich vorgestellt, oder man macht sich immer Bilder, wie denn die Lösung aussieht. Und er hat sich vorgestellt, er kommt mit seinem Ganzen, mit seiner Entourage, läutet, und dann kommt der Gesandte des Herrn. Und mit dem kommt wirklich die wichtigste Person, und die kümmert sich höchst persönlich um ihn. Schließlich ist er nicht irgendein Bimbo, sondern er ist der Naaman, der General der aramäischen Armee, gerade beim König. Das ist die Liga. Und der wird sich selber um ihn kümmern. Aber jetzt ist er total frustriert, weil er merkt, der zollt ihm gar keinen Respekt. Und nach der ersten Enttäuschung, dass es keine Lösung gegeben hat beim König bei Israel und er jetzt zum Elisha geht, kommt die zweite Enttäuschung, nämlich, dass der sich nicht einmal persönlich um ihn kümmert. Er ist verletzt, weil er meint, als erfolgreicher Mensch hätte er Zuwendung verdient und er könnte auch etwas Grossartiges tun. Aber nein, sorry, da im Jordan unten, da in den Tümpel hocken, das ist jetzt unter meiner Würde. Etwas Rechts tun, oder? Für die Heilung, wenn schon. Also ein anständiger Fluss. Oder irgendwie. Es ist trotzdem mal wie heute in jeder Religion. Wenn es nicht Gott ist, dann ist es ganz schnell eine Person, die sehr wichtig ist, damit dann da etwas passiert. Die vermittelnde Person ist wichtig. Und gell, unter uns gesagt, manchmal kommen wir auch auf so Ideen, dass wir sagen, ich habe ein Problem, und dann fragen wir nicht irgendwie jemand links oder rechts, sondern wir sagen, es muss schon das Gebet vom Pfarrer sein. Also, das hat mehr Gewicht. Ich sage ja nicht, dass wir nicht miteinander beten sollen. Alles gut. Aber verstehst du, so ein bisschen, wer spielt denn welche Rolle da drin? Und wir kommen ja dann schnell auf die Idee, es wäre schon gut, wir könnten auch noch, ja, es wäre cool, weißt du, wir könnten mal noch in eine anständige Heilungsveranstaltung. Also nicht einfach da nach dem Gottesdienst beten, das ist ja, und mit diesen normalen Leuten. Nein, wir gehen dann schon. Nicht nur in Jordan, oder? So im rechten Fluss. Etwas Grossartiges. Wir lassen uns etwas kosten. Aber Auch da können wir ein Fazit ziehen. Wir können weder mit unserer Position noch mit unserem Titel irgendwie auf die Zuwendung von Gott Einfluss nehmen. Und das machen wir ganz schnell. Schneller, als wir denken. Wir merken es manchmal einfach nicht. Wir können nicht mit unserem, da wo wir bringen oder sind, auf Gottes Zuwendung Einfluss nehmen. Und wir können auch nicht grossartige Taten tun, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen. Oder um Gottes Zuwendung zu erhalten. Und mit dem sind wir beim vierten Punkt. Es braucht, oder es gibt, ich sage dem so, zwei Bedingungen, um Gnade von Gott zu erleben. Oder Zuwendung, könnte man auch sagen, von Gott zu erleben. Es gibt zwei Bedingungen. Der Naaman, der ist wieder draussen. Er steht wieder draussen, damals nicht, weil ein Kranken trennt von anderen, von seinem Umfeld, sondern er ist zornig, frustriert und läuft davon. Er geht selber raus und sagt, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, was mir zusteht. So habe ich es nicht gedacht. Jetzt steht ihm nicht Krankheit im Weg, sondern sein Stolz. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Wir lesen Vers 13. Seine Diener aber traten zu ihm, redeten ihm zu und sagten, unser Vater, hätte der Prophet Schweres von dir verlangt, würdest du es nicht tun? Ja, logisch, natürlich würdest du. Und nun erst recht, denn er hat dir gesagt, wasche dich und werde rein. Also kommt jetzt in die Jordanie. Doch nicht so blöd. Haben sie natürlich nicht gesagt. Da ging er und schau jetzt, der hat können sich umstimmen lassen und hat seinen Frust und seinen Zorn losgelassen und gesagt, okay, dann mache ich es halt. Da ging er und nach dem Wort des Gottesmannes tauchte er siebenmal in den Jordan ein und sein Leib wurde wieder wie der Leib eines jungen Knaben und er war rein. Also der hat heilig erlebt am Körper und man hat es gar gesehen. Er tut es und wird geheilt. Hat sich runtergelassen. Aus seinem stolzen Dings. Was lernen wir daraus bezüglich Gottes gnädiger Zuwendung? Gott hat ihm Heilung geschenkt. Was lernen wir aus dieser Geschichte an diesem Punkt? Zwei Sachen, was Gottes Zuwendung betrifft. Zuerst ist, man muss ihrer bedürfen. Solange du keinen Bedarf hast und es selber kannst lösen, wird es nicht funktionieren. Also, man muss der Zuwendung Gottes bedürfen. Und das Zweite, man kann nichts selber beisteuern. Und beides ist schwierig. Weil das Erste hat mit Demut zu tun, dass man sagt, ich bin ein bedürftiger Mensch. Und kein anderer Mensch kann das lösen, was da innen fehlt. Oder jetzt beim Namen äußerlich. Man muss der Zuwendung Gottes bedürfen. Da braucht Demut und dazu zu gehen. Niemand anders kann es. Und ich selber, zweiter Punkt, kann es auch nicht. Ich kann nichts dazu beitragen. Und das ist in unserer Leistungsgesellschaft, wo alles so quasi auf Deals aufgebaut ist. Also ich gebe dir etwas, du gibst mir auch etwas dafür. Das ist das Konzept, wo wir drin leben. Ist da ganz schwierig. Einfach zu sagen, ich kann nichts dazu beitragen. Es ist Gnade von Gott. Es ist sein Geschenk. Das sind Bedingungen, wenn du Gottes Gnade und Zuwendung erleben willst. Du musst ihrer bedürfen, dieser Zuwendung, und du kannst nichts, gar nichts dazu beitragen. Es ist rein sein Geschenk, seine Gnade, dass sich Gott dir und mir zuwendet. Aber wenn wir das machen oder diesen Weg gehen, dann kehren wir etwas in unserem Herz. Dann rutscht der Erfolg, so wichtig da ist, oder jetzt im Namen an seinem Fall auch noch Gesundheit dazu, rutscht an Platz 2. Ich sage ja nicht, es ist unwichtig. Nein, es rutscht nur an Platz 2. Und Gott rutscht auf den ersten Platz oder kommt auf den ersten Platz im eigenen Herz. Und jetzt schließen wir die Geschichte ab mit diesen zwei Vers. Am Schluss lesen wir. Dann aber kehrte er zurück zum Gottesmann, er und sein ganzes Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn, also vor der Elisha, und sprach, sieh doch, ich habe erkannt, dass es nirgendwo sonst auf Erde oder auf Erden einen Gott gibt als allein in Israel. Stopp, bis dahin. Und wir sagen, Mann, jetzt hast du etwas Wichtiges erkannt. Er sagt ja nicht, jetzt habe ich erkannt, dass du, Gottes Mann, der Wichtigste bist und du hast mich heilen können. Nein, er hat es richtig erkannt. Er sagt, ich habe erkannt, dass es nirgendwo sonst auf der Erde, auch in keiner anderen Religion, einen Gott gibt als allein in Israel, nämlich der Jahwe Gott. Super. Er hat es geschnallt. Und jetzt lesen wir weiter und fragen, hat er es wirklich geschnallt? Und so nimm doch ein Geschenk an von deinem Diener. Er hat sein Gold und Silber immer noch gehabt, oder? Die armen Kamele, die sind immer noch zu ihr zusammengebrochen. Du willst das Geschenk ihm geben. Und wir lesen, der Elisha, er aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich diene, ich nehme nichts an. Da drängte er, der Naaman, ihn, es anzunehmen, er aber weigerte sich. Hat er es jetzt verstanden oder hat er es nicht verstanden? Man kann nichts kaufen. Wir erkennen in dieser Geschichte, es geht um mehr als nur gesund zu werden, erfolgreich zu werden oder wieder erfolgreich zu werden. Wir alle brauchen eine Herzens-OP, Herzensoperation. Dort entscheidet sich, was nachher passiert. Und Herzens-OP heisst, dass ich persönlich bei mir ins Herz schaue und frage, was treibt mich im Innersten wirklich an? Was ist, anders formuliert, der Götz, den ich arbeite, wo ich sage, aber das brauche ich, sonst werde ich nicht glücklich. Und dass ich dort eine Änderung vollziehe. So wie der Naaman und sage, jetzt habe ich erkannt, der Gott Israels, also der Gott der Bibel, das ist der, wo mir helfen kann, bei meinen tiefsten, innersten Problemen. Und dann merken wir plötzlich, eine äußere Gesundheit oder was der Erfolg, das ist toll und manchmal stellt es sich wieder ein, manchmal auch nicht. Aber im Herzen sind wir stabil und fest und geerdet, nämlich in Christus verwurzelt, wie es der Paulus im Neuen Testament formuliert. Nur Gott kann unsere Seele stillen oder befriedigen. Alles andere. Und niemand anders kann es nicht. Ich fasse zusammen mit 3 Punkten. Erfolg ist nicht falsch. Es ist sehr angenehm und sicher da und dort erstrebenswert. Aber unsere Seele wird nicht dadurch befriedigt. Das ist nicht möglich. Zweiter Punkt. Such die Lösung für deine Themen oder Situationen an der richtigen Adresse und setzt dann am richtigen Ort an. Nicht äußerlich bei irgendwelchen Menschen oder anderen Sachen, die könnten dann die Seele befriedigen, sondern vertraue dich von ganzem Herzen Gott an. Bei ihm bist du am besten aufgehoben, egal was immer ringsum ist. Und das Dritte, was wir mitnehmen, ist, Gottes Handeln in unserem Leben ist immer sein Geschenk. Es ist immer seine Gnade, dass er sich dir und mir zuwendet, ist sein Geschenk. Das kannst du nicht irgendwie, du kannst ihn nicht beeindrucken. Und die gute Nachricht ist, wir müssen es auch gar nicht. Das ist das Evangelium. Er wendet sich von sich aus uns zu, in dieser Situation, wo du bist. Und er will aber nicht dich nur äußerlich schöner und gesünder und was auch immer machen, erfolgreicher, sondern er will dein Herz. Und mein Herz. Weil wenn er in unserem Herz das Ein und Alles ist, und wir haben den Satz gelesen aus dem Psalm schon mehrmals, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn das der Fall ist, dann kannst du auch durch sehr turbulente, durch sehr schwierige, sehr gefährliche, sehr zermürbende Zeiten gehen, weil du im Herz, in der Seele stabil bist. Bei Gott gesichert. Möge deine Seele, möge Gott deine Seele und meine Seele immer wieder mit seiner Präsenz berühren und möge seine Liebe zu uns von falschen Göttern befreien und heilen. Und möge unsere Seele in Christus Ruhe finden.